Radio Kula, der Podcast der Culinary Ladies. Mein Name ist Stefanie Breuer, ich bin Gründerin des Netzwerks Culinary Ladies. Hier im Netzwerk machen wir die großartigsten Frauen der Kulinarik sicht- und erlebbar und hier im Podcast natürlich hörbar. Und heute könnt ihr wieder mal eine dieser tollen Frauen kennenlernen. Alexandra Herget hat gemeinsam mit Franziska Altenrath Tutaka gegründet. Das war zunächst eine Online-Plattform, also ein Online-Shop für wirklich nachhaltige Produkte für achtsame Gastronominnen und Hoteliers, also Gastgeberinnen. Inzwischen hat sich sogar eine Agentur für Nachhaltigkeitsberatung daraus entwickelt. Mit Alexandra spreche ich darüber, wie das so ist, mit einer Freundin zusammen zu gründen. Wir stellen fest, dass die Ziele Gerechtigkeit, Menschlichkeit und Umweltschutz vielleicht hochtrabend klingen, aber durchaus erreichbar sind. Alexandra wundert sich ein wenig, warum immer noch so wenige Frauen der Branche auf Bühnen zu finden gibt, obwohl es doch so viele gäbe, die etwas zu sagen haben. Und, damit wir endlich mal anfangen, sie erklärt uns, was es mit dem Namen Tutaka auf sich hat. Die Frage, Alexandra, hast du wahrscheinlich schon öfter gehört.
Ja, es müssten ungefähr jetzt 1000 Mal gewesen sein. Ja, Tutaka ist ein Fantasiename, der aber den Ursprung bei einer der bekanntesten Frauen der Zeitgeschichte findet, und zwar Pippi Langstrumpf und ihre Abenteuerlustigkeit, unter anderem natürlich in das Takatuka-Land. Und wir sind inspiriert von Pippi Langstrumpf, von ihrem Mut und auch ja ihrer Stärke, sich auch zu ungewissen Ufern aufzumachen. So ist der Name, der Fantasiename Tutaka entstanden.
Lustig, dass du das mit Pippi Langstrumpf sagst. Ich habe gerade auch für einen Podcast mit Vicky Lund gesprochen, einer Köchin aus München, und die hat gesagt, also ihr Lieblingsspruch ist tatsächlich der, das haben wir noch nie gemacht, also wird es schon gut gehen, von Pippi.
Ja.
Den finde ich auch toll, der passt ja auch zu euch.
Passt wie die Faust aufs Auge, tatsächlich.
Genau, genau. Wann habt ihr eigentlich gegründet?
Gefunden hatten wir uns 2015 in Berlin, da haben wir uns kennengelernt. Ich war damals in Berlin tätig als Hotelkonzeptentwicklerin und Franziska arbeitete unter anderem mit einer Dame an einem nachhaltigen Modelabel. Und wir saßen tatsächlich in der gleichen Abendfortbildung, wo wir über Grafikdesign und Fotografie ein bisschen uns weiterbilden wollten. Denn in uns beiden schlummerte irgendwie der Wunsch, unsere ganzen zahlreichen Ideen auch visuell kommunizieren zu können. So fing quasi eine Freundschaft an, die noch keinen beruflichen Zweig hatte. Und wir sind aber in Kontakt geblieben und haben uns immer mal wieder ausgetauscht über, was bei uns abgeht und was wir machen und woran wir arbeiten. Und ich bin zwischenzeitlich dann auch noch nach München gezogen und habe dort für ein anderes Unternehmen gearbeitet, was auch Hotelkonzepte entwickelt, aber eher in der Ferienhotellerie. Ja, und 2017 war ich durch Entwicklungen, die davor schon stattgefunden haben, aber die sich immer mehr und mehr intensiviert haben, in Gefühle intensiviert haben, so weit zu sagen, okay, ich möchte jetzt meinen jetzigen Job kündigen, den ich toll fand, aber der gewisse Limitierung hatte, und zwar in dem Sinne, dass er halt nicht tagtäglich das Thema, wofür ich dann brannte, also die Nachhaltigkeit und die Transformation unserer Systeme, wirklich kennt. Und das war mir ein Anliegen. Ich wollte die Hotellerie und das Gastgewerbe nachhaltiger machen, wusste aber noch nicht genau wie. Ich wusste aber, dass ich das mir als Aufgabe nehmen möchte, und rief Franziska an und fragte, ob sie mich in dieser Mission begleiten möchte. Das ist ja nicht so, dass man von heute auf morgen dann eine Firma gründet, sondern wir haben uns dann erstmal zusammengesetzt und geschaut, wie könnte ein gemeinsames Unternehmen, eine gemeinsame Unternehmung überhaupt ausschauen.
Es würden ja viele immer sagen, um Gottes Willen, bloß nicht irgendwie zu zweit und bloß nicht mit einer Freundin gründen. Wie hat das bei euch funktioniert?
Ja, also ich würde sagen, dass wir gute Bekannte waren. Diese Freundschaft, die wir jetzt miteinander hegen, die ist tatsächlich über die letzten Jahre entstanden, und durch Tutaka und unsere gemeinsame Unternehmung hat hier erst richtig Fahrt aufgenommen. Ich hatte ein Grundvertrauen in Franziska, und wir haben auch recht schnell gemerkt, dass wir uns wirklich gut ergänzen, dass sie Stärken hat, die ich nicht habe und dass auch ich gewisse Dinge besser kann als sie, beziehungsweise auch, dass wir einfach gemerkt haben, unsere Leidenschaften liegen woanders. Und das ist natürlich großartig für so eine Unternehmensgründung, weil man einfach merkt, okay, perfekt, da ist jemand, der kümmert sich drum, weil es dieser Person auch noch Spaß bringt. Wie großartig. Ja, und ich glaube, das war auf jeden Fall ein Faktor, der bei uns wirklich gestimmt hat, der ja auch in die Hose gehen könnte, ne? Das weiß man ja nicht, bevor man anfängt zu arbeiten, aber das hat sehr gut funktioniert. Und dann dadurch, dass man einfach Tag und Nacht, und das meine ich jetzt nicht nur so, sondern wirklich Tag und Nacht an der Unternehmung arbeitet, schweißt es einfach zusammen. Und dadurch ist natürlich eine ganz großartige Freundschaft entstanden.
Und wie seid ihr dann tatsächlich auf die Idee dieses Online-Shops für die Produkte gekommen?
Ja, also das fing tatsächlich an mit der Überlegung, einen nachhaltigen Hotelslipper produzieren zu lassen. Also das war quasi der Kick-off unserer gemeinsamen Reise. Wir trafen uns damals zu unserem allerersten Treffen und ich sagte, hey, insbesondere der Plastik-Hotelslipper im Hotelzimmer ist mir ein Dorn im Auge und wir müssen eine Alternative produzieren. Und Franziska meinte, alles klar, let's do it. Wir nehmen mal Kontakt auf mit unterschiedlichen Herstellerinnen oder Produzentinnen oder Produktionsstätten. Wir merkten aber recht schnell, das Problem ist gar nicht, dass es diese Alternative noch nicht gibt. Die gibt es nämlich, sondern das Problem ist, dass dieses Produkt nicht verfügbar gemacht wird für unsere Zielgruppe, weil es nirgendwo zu finden ist. Und dann haben wir gemerkt, okay, das trifft nicht nur für diesen Plastik-Hotel-Slipper zu, sondern für eine ganze Reihe an Produkten, die im Gastgewerbe sich leider eingeschleicht haben, meist aus Convenience-Gründen, aus Kostengründen, aus vermeintlichen Luxusgründen, in Anführungsstrichen, und die aber ganz großartige, nachhaltige Alternativen bereits haben, die aber kein Gastgeber, keine Gastgeberin findet. Genau da sind wir dann rein, genau da lag die Business-Idee, das Potenzial und wir haben gesagt, okay, anstelle jetzt Produkte zu produzieren, machen wir eigentlich das, was danach kommt. Wir sourcen Produkte, prüfen diese auf Nachhaltigkeitskriterien und stellen dann die Information zu diesem Produkt und zu den Nachhaltigkeitskriterien transparent auf einem Marktplatz dar. Und das ist das Produkt, das wir anbieten. Das tun wir jetzt seit 2019. Also wir haben 2019 unseren ersten Marktplatz, MVP nennt man das im Startup-Slang, gelauncht. Also unser Minimum Viable Product, unser Prototyp ging damals online. Und wir wollten einfach mal testen, die Hypothese testen, kommt das überhaupt an? Fragt irgendwer bei uns ab. Ja.
Also Presse habt ihr ja wirklich super gekriegt. Also ich finde, das Schönste ist, habt ihr natürlich auf der Website, aber das Schönste ist, fand ich wirklich, diese Idee könnte die Hotelbranche revolutionieren, im Capital Magazin immerhin.
Ja, das ist natürlich ja ein Schlachtruf, der uns sehr freut, der ist auch in unserem Pitch Deck tatsächlich drin. Aber ja, es ist ja genau so. Also diese Idee, die wir hatten und weiterhin verfolgen, kann die Gastgewerbebranche revolutionieren. Denn wie ist es denn normalerweise? Normalerweise orientiert sich der Einkauf an den billigsten Preisen und damit einhergehen billige Löhne, Produktionsländer, die jetzt nicht gerade dafür stehen, dass sie Rechte ihrer Mitarbeiterinnen verfolgen, intransparente Lieferketten und oftmals schädliche Materialien, die verwertet werden. Und der Einkauf im Gastgewerbe ist halt sehr klassisch organisiert, wo man auch noch belohnt wird, dass man billig einkauft. Und wir wollen das ändern. Also wir wollen den Einkauf nutzen, um nachhaltige Entwicklung zu fördern. Und wenn wir eine Masse an Gastgeberinnen bekommen, die da mit auf unsere Tutaka Island kommen und mit uns an einem Strang ziehen, dann ist das tatsächlich eine Revolution. Denn dann entscheidet man sich halt für einen fairen, für einen nachhaltigen Einkauf und somit halt auch für, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hochgestochen, aber es ist am Ende des Tages so, für Gerechtigkeit, für Menschlichkeit und für Umweltschutz.
Ja, weil das finde ich bei euch tatsächlich auch sehr beeindruckend. Also tatsächlich, wenn man erstmal so liest oder hört, nachhaltiger Einkauf, dann ist man natürlich schnell mit, okay, die machen jetzt irgendwelche Sachen mit Bioprodukten oder Biobaumwolle oder was ihr ja auch alles macht, ne? Aber ihr habt ja eine richtige Charta und die umfasst Diversität, Antirassismus, Inklusion, Biodiversität, geschlechtliche Vielfalt, Chancengleichheit. Also ihr habt richtig viele Ansprüche an eure Hersteller, an diese Produkte. Wie überprüft ihr das denn? Und wie viele von denen können überhaupt diese Standards halten?
Ja, also das ist natürlich eine der Kernfragen, die wir uns auch tagtäglich stellen und stellen müssen. Denn das, was ja uns ausmacht, ist die Glaubwürdigkeit, die wir durch den Kundennutzen eigentlich proklamieren jeden Tag. Also wir machen nachhaltigen Einkauf einfach. Das bedeutet, dass wir die Aufgabe haben, dieses nachhaltig wirklich zu hinterfragen und zu prüfen. Und wir haben diese Prüfung eigentlich auf zwei Ebenen aufgebaut. Und über diesen zwei Ebenen steht die Tutaka Charta. Und genauso wie du das schon gesagt hast, ist diese Charta natürlich auch ein Leitplanken für unsere Prüfung von Anbieterinnen. Aber wir nutzen diese Charta auch für interne Leitplanken. Also wir haben Handlungsfelder für uns definiert, die wir auch in unserem, zum Beispiel Umgang mit Mitarbeiterinnen, Auswahl von Mitarbeiterinnen, aber auch wie wir Ressourcen einsetzen, wo wir Dinge bestellen, die wir für die tägliche Arbeit benötigen, definiert haben. Und genau das Gleiche tun wir dann für unsere Anbieterinnen. Also was verlangen wir von ihnen in diesen 10 Handlungsfeldern? Und wir geben auch Handlungsempfehlungen für Gastgeberinnen in dieser Charta. Also wir verbinden quasi das Interne dann mit unseren 2 Hauptzielgruppen. Das sind einmal Anbieterinnen von nachhaltigen Produkten und Dienstleistungen und Gastgeberinnen, die sich an der nachhaltigen Ausrichtung orientieren. Und wie gesagt, diese Charta steht über allem, aber die Prüfung dieser Punkte findet dann auf Produktebene und Unternehmensebene statt. Wir haben also einmal einen Unternehmens-Quick-Check und dann, wenn das Unternehmen durch diesen Quick-Check kommt, dann prüfen wir halt die Produkte, die sie bei uns listen wollen, auf unterschiedlichste Kriterien. Das ist ein Fragebogen, der ist so knapp 8 Seiten lang, hat so um die 100 Fragen und durchläuft den gesamten Produktlebenszyklus. Das heißt, wir schauen uns das Design des Produktes an und wie es auch fürs End-of-Life designt wurde. Also wie kann es entsorgt werden oder am besten Fall nochmal zurückgeführt werden in den Kreislauf. Wir schauen uns an, wo die Produktionsstätten sind, wie die Materialien und auch das Produkt quasi von A nach B nach C zum Gastgeber letztendlich kommen, welche Materialien überhaupt drin sind und wie das Produkt dann auch genutzt werden kann. Also es ist zum Beispiel reparaturfähig, wie lange ist die Garantie für das Produkt? Ja, und in diesem Fragebogen wollen wir natürlich nicht nur wissen, was das Produkt auszeichnet, sondern auch, was das Produkt noch nicht kann. Und ich glaube, das ist ein großer Unterschied zu vielen anderen Anbieterinnen von nachhaltigen Produkten. Denn wir geben auch eine transparente Auskunft über Unzulänglichkeiten und woran die Anbieterinnen noch arbeiten oder was noch als Plan in der Zukunft steht. Und das ist quasi dann unsere ganzheitliche Produktprüfung. Das ist aber noch nicht alles, denn schlussendlich kategorisieren wir diese Produkte dann auch noch in einen Impact Score und in einen Nachhaltigkeits-Performance Score.
Das klingt zunächst mal so ein bisschen sehr, sehr, sehr statistisch und jetzt, wie würde man so schön sagen, das klingt nicht sexy. ich finde schon, dass es sexy klingt, weil es einfach wirklich tatsächlich sehr, sehr nachhaltig klingt. Ich verstehe jetzt aber auch, warum unsere Culinary Ladies Mitglieder vom Gusswerk mit den Schürzen neulich so gejubelt haben auf Instagram. Hurra, wir sind auf Tutaka Island, weil sie haben offensichtlich diesen ganzen Kreislauf und dieses ganze Prozedere gut überstanden, was ich natürlich wusste. Aber ich finde es wirklich toll, dass ihr auch den Mut habt, wirklich zu sagen, wir prüfen das und wir nehmen eben nicht Produkte, wo wir sagen, na ja, sie sehen irgendwie ganz gut aus, aber wir brauchen ja schließlich auch mal Produkte, wir müssen ja irgendwie Geld verdienen, sondern dass ihr da wirklich sehr, sehr konsequent seid. Ich glaube, dass das auch langfristig die richtige Entscheidung ist. Was ich natürlich super finde, dass ihr auch alle Unternehmen, die von Frauen geführt werden, immer extra kennzeichnet, dass es Frauenunternehmen sind. Mhm. Nun seid ihr selber auch ein Frauenunternehmen und ihr seid alle jung. Ich kenne die Gastronomie nun schon seit langem. Habt ihr da jemals das Gefühl gehabt, in der Zeit, in der ihr jetzt auch tatsächlich mit der Gastronomie und Hotellerie schon arbeiten konntet, das kam ja dann auch noch Corona, dass ihr nicht ernst genommen werdet als Frauen oder habt ihr das Gefühl gehabt, das war nie so?
Also ich bin im Gastgewerbe selber seit 2011 tätig. Also ich habe jetzt quasi mein 10-Jähriges in der Branche. Und so die ersten Kongresse, auf denen ich war, das war so 2012, 2013 durfte ich da so die ersten Male hin. Damals halt als Junior, da war ich geschockt, ne? Also da standen halt echt nur Männer auf der Bühne. Und tatsächlich bei jeder Veranstaltung auch immer nur die gleichen. Ich war so, oh Gott, was ist denn hier los? Dabei ist ja unsere Branche so vielfältig wie kaum eine andere. Also das hat mich so verwundert, weil ich kannte tatsächlich zu der Zeit, ich habe davor im Marriott und Ritz-Carlton gearbeitet, viel am Front Office, aber auch im Housekeeping. Ich kannte halt großartige Frauen, alleine schon aus dem Betrieb. Also die Leitung von HR war eine Frau, die F&B-Leitung war eine Frau. Das waren bombastische Speakerinnen auch, potenzielle Speakerinnen. Und ich habe mich immer gewundert, wieso stehen hier immer nur die gleichen Personen. Das hat sich tatsächlich in den letzten 10 Jahren geändert. Also die Message ist angekommen bei den Organisatorinnen, dass das Programm einfach vielfältiger gestaltet werden muss. Das freut mich, aber es gibt noch viel zu tun. Also es sind vielleicht jetzt irgendwie 20-30% Speakerinnen auf den Bühnen und ebenfalls ja, werden viel zu wenige herausragende weibliche Persönlichkeiten halt von der Branche so stark in den Vordergrund gerückt wie gleichwertige herausragende männliche Persönlichkeiten. Und das merken wir schon. Und jetzt persönlich auf uns bezogen, also am Anfang haben wir natürlich schon so ein bisschen Gegenwind bekommen, vor allem männlichen Gegenwind und so ein süßes Belächeln. Aber sowohl Franziska als auch ich haben ein Selbstbewusstsein, welches dem, glaube ich, sehr gut entgegenstehen kann. Und ein bisschen Gegenwind motiviert ja auch. Die Zahlen sprechen ja für sich. Also wir haben über 1000 Anfragen von in Nachhaltigkeit interessierten Gastgeberinnen erhalten. Wir haben über 150.000 Pageviews. 40 Lieferantinnen arbeiten schon mit uns. Über 40 Medien haben über uns berichtet. Also derjenige, der uns damals Gegenwind gegeben hat und gesagt hat, ach Gott, das funktioniert ja nie, wundert sich wahrscheinlich jetzt dann doch über diese Aussage.
Das ist schön. Genau das wollte ich hören. Also ich kenne es schon von anderen auch, die dann echt irgendwie sagen, so manchmal ist es schon immer noch schwierig. Das hat nicht mal was mit Bösartigkeit zu tun, sondern einfach wirklich mit diesem, was du gesagt hast, mit dem Belächeln. Ihr seid auch eine Agentur für Nachhaltigkeitsberatung. Also ihr macht nicht nur den Online-Shop.
Ja, genau. Das hat sich tatsächlich so entwickelt. Also wir sind gestartet mit der Idee, eine Plattform für nachhaltiges Gastgeberinnentum aufzubauen und haben recht schnell gemerkt, dass zu so einer Plattform auch die Beratung gehört. Plus, wir haben auch gemerkt, dass viele Menschen, mit denen wir in Kontakt stehen, das schön und auch bewundernswert finden, wie wir Nachhaltigkeit für uns definiert haben und wie wir Nachhaltigkeit integrieren in unsere Strategie, plus wie wir sie auch kommunizieren. Und es war so ein bisschen so ein organisches Wachstum. Und wir haben auf einmal Anfragen bekommen, nicht für Produkte, sondern die wollten dann auf einmal mit uns workshoppen und von uns wissen, wie man Nachhaltigkeit kommuniziert, wie man das in ihre Strategie einbindet. Und dann haben wir uns hingesetzt und da ein Leistungsportfolio zusammengebaut an unterschiedlichen Bausteinen und hatten die ersten Beratungsmandate, auch jetzt 3-4 Jahre her, erst im Gastgewerbe, aber mittlerweile auch in benachbarten Branchen bis hin zu IT-Firmen. Also das, was wir für das Gastgewerbe genutzt haben an Tools, an Wissensaufbereitung, an Anleitungen und Begleitungen zu so einer nachhaltigen Transformation, wenden wir halt jetzt für ganz viele unterschiedliche Unternehmen an, mit einem Schwerpunkt immer noch aufs Gastgewerbe. Aber das, was da spannend ist, ist einfach, dass die Inhalte genauso relevant sind für andere Branchen.
Also man sieht, es entwickelt sich total viel. Natürlich war Corona sicherlich ein bisschen eine Bremse, aber was ich noch viel interessanter finde, man hört es ja vielleicht auch ein bisschen im Hintergrund, du bist in der Zeit auch mal schnell noch Mama geworden.
Ja.
Das ist natürlich immer die Geschichte, wie macht man das? Du sagtest vorher auch Tag und Nacht. Gut, ihr wart zu zweit, aber wie kriegt man das hin?
Ja, also ich glaube, das ist ein Zusammenspiel von ganz vielen Faktoren. Der eine wichtige Faktor ist natürlich Franziska, meine großartige Mitgründerin, die mir auf jeden Fall ordentlich den Rücken gestärkt hat in dieser Zeit und mich entlastet hat und so ein bisschen wie so ein Bouncer war, der so vor mir stand. Dann natürlich unser Team. Also ich habe ein großartiges Team an Mitarbeiterinnen, die Aufgaben von mir übernommen haben, denen ich auch vertraut habe, dass sie diese Aufgaben ausführen und natürlich ihren persönlichen Touch da noch raufgeben. Und das hat auch echt gut funktioniert. Dann habe ich einen ganz großartigen Partner an meiner Seite, der beispielsweise jetzt in Elternzeit ist und mir sozusagen den Rücken frei hält, um das Unternehmen weiterzuentwickeln und dieses Gespräch beispielsweise auch zu führen. Und ebenfalls haben wir auch eine sehr starke Familienstruktur noch dahinter. Also meine Mutter wohnt im selben Haus. Hätte ich auch nie gedacht vor ein paar Jahren, dass ich nochmal mit meiner Mutter in einem Haus wohne. Und auch die Familie von meinem Partner sind sehr unterstützend. Und all das, also das ist so ein Konglomerat an Faktoren, die mir einfach ja dann auch den Raum geben, wieder aktiv im Unternehmen mitzumischen.
Ja.
Plus der wichtigste, der Protagonist, mein Sohn, der, der natürlich auch ja einfach ein tolles Kind ist. Und wir sind auch gesegnet, dass er jetzt keine Krankheit hat, sondern er ist halt ein sich pudelwohl fühlender Junge.
Ja, aber er hat ja auch genügend Leute, die sich um ihn kümmern. Also was einfach wieder zeigt, und das ist ja dann letztendlich egal, ob es die Frau betrifft oder den Mann betrifft. Wenn man sich organisiert, wenn Leute zusammenhelfen, wenn man verschiedene Wege geht, dann geht eben plötzlich ganz, ganz viel.
Auf jeden Fall, ja.
Wenn du einen Wunsch hättest für die nächsten 10 Jahre, also ein persönlicher Wunsch oder für Tutaka oder für deinen Sohn oder für Frauen, dann wäre jetzt genau der richtige Zeitpunkt.
Also ich glaube, der Wunsch umfasst all die Stakeholderinnen, die du gerade genannt hast. Und zwar ist es, dass wir das 1,5-Grad-Ziel erreichen. Das wünsche ich mir, das wünsche ich den Culinary Ladies, das wünsche ich Tutaka und das wünsche ich auch besonders meinem Sohn.
Da hast du so recht. Das ist ein Wunsch, den wir eigentlich alle haben sollten. Alexandra, ich danke dir sehr fürs Dabeisein, nicht nur hier im Podcast, sondern auch bei den Culinary Ladies. Wer von euch das Interview nochmal nachlesen möchte, kann das natürlich tun auf www.culinary-ladies.de. Und wer noch mehr genussvolle Erfolgsrezepte von tollen Frauen hören möchte, der abonniert am besten diesen Podcast, Cooler Radio, überall da, wo es Podcasts gibt. In der nächsten Woche spreche ich übrigens mit der einzigartigen Maria Groß über Frauensolidarität. Für heute, wo auch immer ihr seid, sorgt dafür, dass ihr Genussmomente findet. Haltet Ausschau nach genussvoll erfolgreichen Frauen und erzählt möglichst vielen anderen von ihnen und natürlich auch gerne von uns, den Culinary Ladies. Eure Stefanie.